Hallo und ein herzliches Willkommen beim Audio-Podcast der Linken Thüringen. Wir freuen uns, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast, wenn es heißt, mit offenen Herzen. Wir diskutieren Menschen aus Bewegung und der Partei gemeinsam über linke Politik in Thüringen und darüber hinaus. Denn Politik geht uns alle an.
Hallo, ich begrüße euch ganz recht herzlich zum linken Podcast aus Thüringen. Heute mit dem Thema Demokratie verteidigen und stärken. Ich begrüße dafür im Studio Ulrike Grosse-Rötig und Steffen Dittes. Ulrike, du bist ja oder du warst Bundeselternvertreterin, arbeitest im Haushaltsausschuss in der Stadt Weimar, bist Anwältin für Familien- und Strafsachen und bist stellvertretende Landesvorsitzende der AWO in Thüringen. Und du sagst, dass Kommunalpolitik dein Hobby ist.
Ganz genau.
Hast du tatsächlich keine anderen Hobbys?
Das ist alles insgesamt relativ zeitraubend. Insofern, außer Erdbeermarmelade kochen mitten in der Nacht, bleibt dann nicht mehr viel übrig.
Du kochst Erdbeermarmelade mitten in der Nacht, das finde ich spannend. Warum in der Nacht? Also weil du keine Zeit sonst hast?
Genau, weil ja ansonsten die Arbeit und die Kommunalpolitik und dann noch so dieses und jenes dazu kommt.
Was ist dein Lieblingsthemengebiet in der Kommunalpolitik?
Meine kleine Stadt. Die schönste kleine Stadt der Welt.
Weimar.
Weimar natürlich.
Natürlich. Steffen, auch an dich natürlich ein sehr herzliches Willkommen. Du bist frisch gebackener Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion in Thüringen, der Linken natürlich. Dazu nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Du bist innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion in Thüringen und Vorsitzender des Innen- und Kommunalausschusses. Du bist Co-stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes, bist Verwaltungsbetriebswirt und Hobbyradfahrer mit Tour de France-Ambitionen.
Ja, mit den Tour de France-Ambitionen, nee, da ist es nicht mehr so ausgeprägt. Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, dann vielleicht schon, ja.
Also ich habe dich aber, das ist ein Jahr her oder so, da bist du nach Berlin gefahren, von Weimar aus oder von Erfurt aus.
Von Erfurt nach Berlin, genau. Das war die erste 300-Kilometer-Tour. Wir haben das zu zweit gemacht und haben dann noch einen draufgesetzt. Wir sind auch mal an einem Tag dann nach Hamburg gefahren von Erfurt, waren 360 Kilometer und waren beide Male am selben Tag mit dem Zug wieder zurück in Erfurt.
Wahnsinn. Finde das absolut bemerkenswert. Das längste, was ich am Stück gefahren bin, waren 260 Kilometer und da stand ich aber auch komplett im Training.
Aber da weißt du ja, wie das ist. Wenn man anfängt mit Radfahren, gerade mit Rennradfahren, dann hat man erstmal so Lust, schnell zu sein. Das ist ein völlig anderes Radfahren. Und dann kommt als nächstes Berge hochzufahren und das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht, war in den Alpen in Italien. Und irgendwann kommt dann halt der Wunsch, auch die Marathonstrecke mal zu fahren. Das heißt immer länger, immer weiter und ja, so entsteht das einfach. Und ist auch ein gutes Training für die Politik, was eine Durchsetzung, weil am Ende ist es an einem bestimmten Punkt nur noch eine Willensfrage.
Ist das wichtig in der Politik, Ulrike, Willensfragen, einen Willen zu haben und den auch durchzusetzen?
Na, zumindest leidensfähig sollte man sein. es muss auch weitergehen, wenn es mal wehtut, ne? Und ja, dann ist es halt auch schon Willenssache.
Wie ist das, wenn wir über Demokratie verteidigen und stärken reden, seinen eigenen Willen durchzusetzen? Wie weit kann man da auf demokratische Belange Rücksicht nehmen?
Na, die Demokratie ist halt immer der Kernpunkt. Es geht ja nicht darum, dass mein Wille oder dass der Wille des handelnden Politikers tatsächlich umgesetzt wird, sondern am Ende das, was man von den Menschen hört, was die Menschen brauchen vor Ort und erst recht in der Kommune. Weil was nützt es mir denn, wenn ich gerne eine neue Straße bauen möchte und am Ende wollen alle nur, dass die Löcher aus den schon vorhandenen Straßen rauskommen? Ich meine, das nützt einem ja dann in der Kommune nicht viel.
Euch beide eint ja, dass ihr euch für Kommunalpolitik interessiert und dass ihr vor allen Dingen auch sehr, sehr viel mit demokratischen Strukturen zusammen zu tun habt. Auf der einen Seite du natürlich, Ulrike, die sehr, sehr viel in basisdemokratische Strukturen investiert, die jetzt nicht in irgendwelchen hohen Ämtern sitzt. Und du, Steffen, der natürlich versucht, in Thüringen als jemand, der für das Innere in Thüringen zuständig ist, für den Vorsitzender des Innenausschusses und der Kommunalausschuss ist, der sich natürlich dafür einsetzt, dass Strukturen auch in Thüringen vorhanden sind, demokratische Strukturen, und dass die auch verteidigt werden. Jetzt ist es ja so, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückgucken, wir gucken 101 Jahre zurück, da hatten wir den Kapp-Putsch, der ja letztes Jahr gar nicht begangen werden konnte, als die Demokratie in die Weimarer Republik, die Demokratie, die erste in Deutschland, ja praktisch geköpft wurde und dann glücklicherweise zurückgeschlagen hat. Oder wenn wir gar nicht so weit gucken, sondern nur 10 Jahre zurück, der NSU in Thüringen, der ist hier entstanden. Und es gibt weiterhin massive Zustimmung für die AfD. Die neuesten Umfragen sehen sie weiterhin bei 23%. Wenn wir das mal vergleichen, wie gefährdet ist denn unsere Demokratie hier in Thüringen?
Das waren jetzt eine ganze Menge Themen, die du so in einer Frage verpackt irgendwie.
Wir haben auch nur eine halbe Stunde Zeit.
Ja, untergebracht hast, und wir sollen extra keine langen Statements hier abgeben, sondern eher uns unterhalten. Naja, Demokratie ist ja immer dann in Gefahr, wenn sie im Prinzip nicht mehr gelebt wird. Wenn so Menschen einfach keinen Wert mehr daran erkennen, sich einzubringen oder Sachen auszuhandeln. Das tun sie natürlich auf verschiedenen Ebenen, in ihrer Ortschaft, in ihrem Verein, aber auch vielleicht in einem Umfeld der Straße, wenn man darüber spricht, wie man Straßenfest gemeinsam organisiert, sodass es alle mitnimmt. Und wenn wir eine Situation haben, wo praktisch möglicherweise so eine Ratlosigkeit einhergeht, mit dem Gefühl, nichts mehr gestalten zu können, nichts mehr verändern zu können, und dann noch Menschen hinzukommen, die aus wirklich einer menschenverachtenden Ideologie heraus, sag ich mal, eine Sündenbock-Diskussion und auch Wertungen in den Raum stellen und damit Erfolg haben, dann ist die Demokratie extrem gefährdet. Und das erleben wir ja tatsächlich gerade in dieser Kombination. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir erstmal Bedingungen schaffen, dass Demokratie auch funktionieren kann, Bedingungen schaffen, dass Menschen tatsächlich mitgestalten, mitbestimmen können. Und dann müssen wir auch natürlich ein bisschen an dem Gefühl arbeiten, dass Menschen sich auch eingeladen, mitgenommen fühlen, auch Politik zu gestalten. Und auch, naja, wir müssen in der Politik, das glaube ich so ein bisschen auch mein Verständnis, ein Stück weit vorleben, dass politische Diskussion, politische Gestaltung auch heißt, Widersprüche zu diskutieren, dass man sich eben nicht durchsetzt mit jeder Position, aber dass es darum geht, auch wenn es Zeit- und kraftraubend ist, miteinander zu streiten, um eine beste Lösung zu finden. Und das Gefühl müssen wir vermitteln und auch wieder so ein Verständnis von Politik, nämlich als Wettstreit zur besten Idee.
Ulrike, Steffen hat ja gerade davon gesprochen, dass es auch manchmal Ratlosigkeit oder dass manche Menschen sich auch ratlos fühlen in dieser Demokratie. Wann warst du denn das letzte Mal in deinen ganzen Betätigungsfeldern, in deinen ganzen Ämtern, in deinen ganzen demokratischen Strukturen ratlos? Warum?
Ratlosigkeit macht sich praktisch jede Woche breit, wenn wir erleben müssen, dass sich Menschen versammeln, also ein demokratisches Grundrecht in Anspruch nehmen, und sich aber eben gar nicht mehr von Politik gehört fühlen, sich nicht mehr gesehen fühlen. Wir erleben in Weimar jede Woche Querdenker-Demonstrationen, wo die Menschen mit Kerzen durch die Stadt laufen als Spaziergang, und wir uns jede Woche fragen, wie viel müssen wir aushalten an Querdenken oder an Theorien, die jeder wissenschaftlichen Basis entbehren. Wie viel an nicht nachvollziehbaren Meinungen müssen wir aushalten? Oder ist das schon Demokratie? Ist das die neue Demokratie, dass sie sich jenseits von Parteienlandschaft entwickelt? Oder eben, also nur auf ganz basisdemokratische Art und Weise, müssen wir uns dadurch verändern in unserer Parteienlandschaft? Müssen wir ein anderes Angebot machen? Und das sind so die Zwiespalte, die einfach im Prinzip jeden Tag einem begegnen.
Was ich interessant finde bei diesem Gedanken, eigentlich erleben wir so eine Diskussion schon seit den 90ern, wo wir immer gesagt haben, die Menschen wollen sich gar nicht mehr in Parteien engagieren. sondern eher so zeitlich und thematisch begrenzte Bürgerinitiativen gegen Kommunalabgaben sich engagieren oder für eine Straße oder für einen Jugendclub. Also wirklich thematisch und vielleicht für eine kurze Zeit, bis das Ziel erreicht ist. Und die grundlegenden Gestaltungsfragen, wie Gesellschaft aufgestellt ist, die hat man den Parteien überlassen, die haben ein Wertesystem, nachdem die agieren und Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da gab es jetzt mittlerweile eine Verschiebung. Also dass man praktisch Parteien, die mit einem Wertesystem auch eine Gesamtschau auf die Gesellschaft ja haben, und auch versuchen, in einzelnen Bereichen Gesellschaft so zu entwickeln, dass sie in ihrem Gesamtbild auch dem Wertesystem nahekommt. Ne? Für die Linke ist das halt das Thema Gerechtigkeit. Das ist nicht nur eine soziale Frage, es ist auch eine demokratische Frage, eine ökonomische, eine ökologische Frage. Und so versuchen wir in allen Teilbereichen natürlich auch Gesellschaft zu entwickeln. Und diese Akzeptanz ist genau bei solchen Querdenken Leuten verloren gegangen und auch, ich erlebe das ja auch, ich wurde früher sag ich mal oft gefragt nach meiner Fachmeinung als Politiker, wenn ich heute danach manchmal auf der Straße gefragt werde und kriege dann so Gegenargumente und versuche das dann aufzuklären, dann kriege ich gesagt, ich sollte nicht so tun, als ob ich es besser wüsste. Und dann ist es aber genau das Themengebiet, womit ich mich 12 Stunden am Tag beschäftige, wo ich denke, naja, also ich weiß es in dem Fall aber auch besser, weil Fakten kann man nicht wegdiskutieren. Und das hat sich verändert. Und bei diesen Querdenken-Demo auch nur ein letzter Gedanke noch. Natürlich ist das ein demokratisches Prinzip, was da zum Ausdruck kommt, nämlich sich zu versammeln, auf die Straße zu gehen, seine Meinung zu äußern und auch zu kritisieren, was Politik entscheidet, was Regierungen entscheiden. Aber es ist deswegen noch nicht demokratisch, weil natürlich ein Kern auch von Querdenkenbewegungen, sag ich mal, eine Überschneidung mit extrem rechten Positionen hat, wo Menschen ausgeschlossen werden sollen. Wo im Prinzip auch wirklich die Integrität und Grundrechte von politischen Verantwortungsträgern in Frage gestellt worden sind, also wirklich antidemokratische Positionen vertreten werden, die auch gegen Grundrechte verstoßen. Und deswegen nehmen Querdenker tatsächlich ein demokratisches Prinzip für sich in Anspruch. Aber ich würde sie deswegen nicht als demokratisch-politisch im engsten Sinne beschreiben wollen.
Ja, das ist eine spannende Frage natürlich, mit welchen Werten man natürlich auch für sich reklamiert, demokratisch sein zu wollen. Und das bringt mich zu der Frage, weil das jetzt immer wieder aufgeploppt ist, wie wichtig sind denn Grundwerte für die Demokratie? Kann sich einfach jeder demokratisch nennen, der ein Schild hochhalten kann? Oder braucht es gewisse Werte innerhalb der Gesellschaft, um überhaupt demokratisch zu sein oder demokratische Prozesse anzustreben? Also um ein Beispiel zu haben, wenn man Leute oder Bevölkerungsgruppen exkludiert, also bestimmte Grundwerte nicht teilt, kann man sich dann trotzdem noch als demokratisch bezeichnen?
Ich glaube, da erleben wir eine ziemliche Erosion gerade der Grundwerte. Wir hören heute Aussagen, die hätten wir uns vor 20 Jahren einfach gar nicht vorstellen können, dass die jemand laut äußert. Haben wir lange gedacht, dass wir drüber hinweg sind als Gesellschaft und auch als politische Gesellschaft. Aber die Grenzen des Sagbaren sind deutlich verschoben worden und auch viele Ansichten sind dadurch verschoben worden. Also ich glaube, die Grundwerte, deren müssen wir uns erst wieder bewusst werden und was uns der Verlust dieser Grundwerte eigentlich für eine Gesellschaft bringt und ob wir in dieser Gesellschaft leben wollen. Und dazu ist es nötig, dass wir immer wieder auch den Spiegel vorhalten, was passiert denn, wenn wir uns darauf nicht mehr einigen können, dass eben jeder zu dieser Gesellschaft gehören darf, so individuell wie er ist, dass politische Ansichten zu unserer Gesellschaft gehören müssen, egal wie radikal sie sind. Und also das ist ein Aushandlungsprozess, der läuft, glaube ich, gerade und den gilt es zu gestalten, auf jeden Fall.
Ja, da schließt sich dann natürlich die Frage an. Also haben wir den Innenpolitiker natürlich hier sitzen. Was machen wir denn mit den Menschen, die sich nicht an demokratische Grundregeln halten? Wir haben jetzt erlebt, die AfD wird vom Verfassungsschutz überwacht, auch wenn das der Verfassungsschutz nicht sagen darf. Wir als Linke haben ja jetzt, ich sag mal, nicht so wahnsinnig prickelnde Erfahrungen mit dem Verfassungsschutz gemacht. Was machen wir denn jetzt nun eigentlich mit denen, die sagen, Demokratie ist das, was ich daraus mache und das ist jetzt allein mein Spielfeld und ich bestimme, was Demokratie zu sein hat oder auch nicht oder auch Demokratie abschaffen wollen.
Das funktioniert hier eben nicht. Also zu sagen, dass jeder sein eigenes demokratisches System zurechtbasteln kann, natürlich ist Demokratie auch veränderlich. Natürlich diskutieren wir auch, welchen Anteil das Parlament an politischen Entscheidungen hat oder muss es nicht ergänzt werden durch direkte Demokratie. Also Demokratie ist auch in jedem Falle immer lebendig. Aber ich glaube, du hast vorhin 101 Jahre Kapputsch angesprochen oder 101 Jahre Weimarer Republik, also das, was da auch an Grundrechten entstanden ist, das ist schon fundamental auch für ein friedliches Zusammenleben und das ist auch fundamental, dass beispielsweise gesellschaftliche Ressourcen gerecht verteilt werden. Und das ist, finde ich, immer Grundlage für zumindest mein demokratisches Verständnis. Das heißt aber natürlich nicht, dass jemand, der außerhalb dieses demokratischen Verständnisses denkt, redet, beim Handeln sieht es schon anders aus, dann per se praktisch mit den Instrumenten der staatlichen Institutionen verfolgt werden soll, weil das ist dann eher eine strukturelle Antwort auf eine Einstellungsebene. Und deswegen ist es eher die Herausforderung für uns, tatsächlich dort Menschen zu immunisieren vor antidemokratischen Positionen und davor zu immunisieren, dass sich praktisch Positionen hin zu Einstellungen, zu verfestigten Ideologien entwickeln und dann eben auch in der Folge zur Handlung werden. Und wenn natürlich antidemokratische Handlungen, das sind Angriffe gegen die Grundrechte von einzelnen Menschen, die müssen dann natürlich auch verfolgt werden. Dafür gibt es das Strafrecht, dafür gibt es Polizeistaatsanwaltschaften, die sind dann eben auch dafür zuständig. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, tatsächlich Demokratie zu schützen, dann müssen wir darüber reden, wie wir mit antidemokratischen oder gegen die Freiheit des Menschen gerichteten Positionen umgehen, um zu verhindern, dass daraus Einstellungen und verfestigte Ideologien und in der Konsequenz auch Handlungen werden. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da tragen Arbeitgeber eine Verantwortung gegenüber ihren Arbeitnehmern im Zusammenspiel. Da tragen Medien, Wissenschaftler, Politiker eine Verantwortung, Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch Eltern, Mitschüler. Ja, also es ist praktisch kaum ein Bereich, der eigentlich nicht demokratisch gestaltet ist. Und dort, wo Demokratie stattfindet, dort muss sie auch verteidigt werden.
Ulrike, du bist ja in wahnsinnig vielen Gremien, hast dich schon viel engagiert. Erlebst du, dass in diesen basisdemokratischen Prozessen sich auch immer mehr Leute einschalten, die vielleicht auch antidemokratisches Gedankengut haben?
Also Demokratie ist immer anstrengend, das sowieso. Aber es ist natürlich gerade in der Kommunalpolitik oder auch in der Elternvertretung ganz schwierig. Denn jemand, der für gute Bildung für Kinder streitet, kann in anderen Bereichen Einstellungen haben, die wir durchaus als antidemokratisch beschreiben könnten, die auch die Freiheit Andersdenkender oder anders aussehender oder wie auch immer freier Gesellschaft entgegenstehen. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung auch vor Ort. Jemand, der sich dafür einsetzt, dass in seinem Stadtteil Bäume gepflanzt werden, kann durchaus ausländerfeindliche Tendenzen haben. Und die Herausforderung, diese Menschen trotz allem mitzunehmen und trotz allem das eben nicht zu einer verfestigten Einstellung werden zu lassen, was die da vor sich hertragen. Das ist jeden Tag unser Brot und auch eine ganz große Schwierigkeit. Denn wenn ich Menschen, die sich für Baumpflanzungen vor der Kaufhalle engagieren, sage, also jetzt ihr dürft jetzt hier nicht mitmachen, weil ihr habt ansonsten antidemokratische Einstellungen, die ich nicht teile, dann verliere ich die direkt. Wenn ich ihnen andererseits damit komme und eine Vorlesung halte, dann denken die sich auch beim nächsten Mal, pflanzt du deine Bäume allein. Das ist eine Gratwanderung, den Leuten vor Ort und auch Elternvertretung auf allen Ebenen immer wieder zu zeigen, das alles kann nur funktionieren, wenn wir uns an diese Grundwerte, die wir alle teilen, halten. Dieses ganze System kann nur funktionieren, wenn wir nicht nur auf uns selbst schauen. Und das, ja, ist eine Schwierigkeit, natürlich.
Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest von der Regierung, zum Beispiel in Thüringen oder auch im Bund, was deine demokratische Arbeit in diesen Gremien erleichtern würde oder was es sogar fördern würde?
Ich finde, in Thüringen gelingt es ganz gut, die Menschen auch transparent oder den Menschen transparent zu machen, wie Politik funktioniert. Das ist auf Bundesebene immer noch mal eine Nummer schwieriger. Wie funktioniert das eigentlich und warum tue ich das? Aber da haben wir natürlich alle Luft nach oben, einfach den Leuten zu zeigen, was ist denn eigentlich Demokratie? Was Was ist der Kern, wie diese Aushandlungsprozesse, das Miteinanderreden, das Aneinanderreiben, auch unterschiedliche Meinungen haben und dann einen Konsens finden, der sich aber auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindet. Und dieser Aushandlungsprozess, der muss vor Ort stattfinden und da müssen wir sehen, dass wir das auf die Reihe kriegen.
Ich fand diesen Gedanken oder nochmal interessant, wie gehen wir mit Menschen um beim Baumpflanzen vor der Kaufhalle? Und diese Beispiele sind ja beliebig austauschbar. Was mache ich, wenn ich in der Kneipe sitze und höre am Tresen irgendwelche Sprüche eigentlich von Leuten, die ich ganz sympathisch schon die letzten Jahre immer fand, wenn ich in der Kneipe war oder wenn man im Stadion ist, beim Fußball. Beides wird ja hoffentlich bald wieder möglich sein. Und na klar, es ist schon richtig. Wir reden jetzt nicht über Funktionsträger, wir reden jetzt nicht über Leute, die aktiv Politik betreiben. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie wir das auch im Landtag erleben, aus einer demokratischen Sicht. Aber da geht es um Leute, die einzelne Positionen haben, die Meinung haben. Und natürlich diskutiert man dann nicht mit denen grundsätzlich. Aber ich finde, es ist immer wichtig, den Widerspruch sofort transparent und sichtbar zu machen und auch wahrnehmbar für alle anderen, die drumherum stehen. Wir haben, Björn hat es vorhin gesagt, 23% Wähleranteil für die AfD hier in Thüringen. Ich finde das erschreckend. Aber das heißt ja auch erstmal, dass 77% dort eine andere Auffassung haben und sich eher woanders verorten, nämlich bei allen Unterschieden, bei allen Kritiken, aber doch eher für eine demokratische Partei sich entscheiden. Und ich glaube, diese 77% müssen wir auch in solchen alltäglichen Situationen sichtbar machen. Und wenn wir einfach drüber hinweggehen, dann gibt es ja kein Korrektiv. Dann stärken wir nicht die 77%, die vielleicht auch nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Und plötzlich kriegen diese 23% eine Wahrnehmungsmacht in der Öffentlichkeit, im sozialen Nahbereich. Und das würde die, glaube ich, würde die Situation, die wir jetzt gefährlich beschreiben, durchaus nochmal zuspitzen. Deswegen, glaube ich, ist es richtig zu sagen, den Widerspruch immer wieder formulieren, damit auch die anderen Stärken sichtbar machen, wo Grenzen sind. Und da habe ich im ersten Moment noch nicht viel erreicht, aber ich nehme den Leuten auch, sag ich mal, so eine Wirkungsmacht dadurch, weil klar ist, hier ist ihre Position nicht willkommen. Und ganz auf einer ganz einfachen Ebene, glaube ich, wenn Menschen erstmal glauben, mit einem lockeren Spruch immer punkten zu können und erfahren aber 3, 4, 5 Mal hintereinander mal einen deutlichen Widerspruch und dann nickt auch beim Widerspruch noch die Mehrheit, dann werden sie zumindest beim 6. Mal es einfach lassen, das kundzutun. Und vielleicht dann auch über einen längeren Prozess hinweg Einstellungen überdenken und verändern. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, in welche Tiefe man in Diskussionen geht. Aber wichtig und in jedem Fall ist es, ein Widerspruch, eine Grenzziehung transparent zu machen.
Nun haben wir relativ viel darüber gesprochen, dass Demokratie natürlich auch Zivilgesellschaft braucht. Trotzdem wollen wir natürlich die Regierung oder die Regierenden nicht ganz aus der Verantwortung entlassen. Und dann machen wir Butter bei die Fische. Es gibt weiterhin Rechtsrockkonzerte in Thüringen. Es gibt auch in Thüringen Rassismus, der auch strukturell verwurzelt ist. Es gibt rechtsmotivierte Straftaten, antisemitische Straftaten. Der Begriff Antifaschismus, Antifa, ist immer weiter in Verruf geraten in den letzten Jahren. Also er wurde sogar also mittlerweile wird Antifaschismus und Antifa ja sogar als etwas sehr Schlechtes teilweise dargestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir als Linke in der Regierung, was machen wir denn dafür, um diese demokratischen Prozesse zu stärken, um die Demokratie zu stärken, um auch Demokratiefeinden gegenüberzutreten? Und an dich, Ulrike, tun wir denn eigentlich genug?
Als Parlamentarier einer Regierungsfraktion ist man auch mit in Verantwortung. Wir haben diese Regierung ins Amt gewählt, unterstützen sie und tragen sie. Insofern sind wir auch natürlich politisch verantwortlich. Deine Fragen gehen ja eher so ein bisschen auch in die Richtung Bekämpfung des Neonazismus, Bekämpfung extrem rechter Einstellungen, aber vor allem auch Bekämpfung extrem rechter Strukturen und von deren Aktivitäten. Und also jenseits dessen, was ich vorhin gesagt habe, so diese Einstellungsbegegnung, ist da natürlich genau die Frage, wie agiert man auf dieser Ebene? Und da hat man tatsächlich natürlich die rechtlichen Hilfsmittel. Und wir müssen uns, und das sage ich ganz, ganz ehrlich, mit all dieser Widersprüchlichkeit, die damit auch einhergeht, Wir dürfen als Linke, auch wenn wir die Verantwortung haben über die staatlichen Institutionen, auch wie zum Beispiel die Polizei oder auch in Thüringen der Verfassungsschutz, das nicht abgeschafft. Wir konnten uns als Linke da nicht durchsetzen. Wenn wir die Verantwortung über diese Institutionen auch haben, nicht davon leiten lassen, was wir gesellschaftspolitisch für notwendig empfinden, dann praktisch die staatlichen Institutionen unter Aushöhlung des rechtlich Möglichen dazu benutzen, um etwas durchzusetzen, was gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung und auch Zielstellung ist. Und das ist so tatsächlich so ein Spagat. Und das macht sich fest bei Forderungen, zum Beispiel nach Verboten von extrem rechten Versammlungen. Ja, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür bestehen, dann müssen diese Versammlungen verboten werden. Wenn sie eben aber nicht bestehen, dann sollte unsere politische Gegenwehr sich eher darauf konzentrieren, dass die Gesellschaft sich erhebt und Widerspruch praktisch äußert und auch dagegen demonstriert. Und dann unterliegt auch dieser Gegenprotest natürlich der Versammlungsfreiheit und muss entsprechend geschützt werden. Ich glaube, das ist so ein Ansatz, wo man das auch austarieren muss. Und natürlich weiß ich auch, dass in der, glaube ich, durchaus bei Verboten von Organisationen, ich glaube, nicht alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind in Thüringen. Ich glaube, dass bei Versammlungen durchaus auch in den letzten Jahren eine sehr intensive Prüfung auch durch das Ministerium, durch die Taskforce Versammlung dort wahrgenommen worden ist. Das gab auch Erfolge, das führt auch zu Abschreckung. Und genau das sind eben die Momente, dass man sagt, vielleicht im ersten Schritt auch durch gesellschaftlichen Protest, durch Umsetzen dessen, was rechtlich auch möglich ist, ohne selbst ja die Demokratie auszuhöhlen oder den demokratischen Rechtsstaat zu missbrauchen, dann auch anzuwenden und dann über diesen Weg im Prinzip auch die Wirkungsmacht solcher Veranstaltungen zu nehmen, damit die Attraktivität und damit im Prinzip auch dazu beizutragen, dass nicht immer wieder für die Zukunft neue Anhängerinnen und Anhänger rekrutiert werden können. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die es gibt und das ist für Linke durchaus ein schwieriger Prozess. Ja, also dann nach Polizei zu rufen, nach Verboten zu rufen, auch wenn die Versuchung möglicherweise manchmal groß ist, aber da müssen wir uns immer bewusst machen, wir wollen ja die Demokratie verteidigen. Und das heißt dann eben auch, dass wir im Prinzip nicht die Mittel, die ein Staat hat, zur Verfügung stehen, sag ich mal, so weit aushöhlen, dass die Demokratie darin kaum noch zu erkennen ist.
Jetzt hat Steffen gesagt, dass trotzdem nicht alle rechtlichen Mittel bisher ausgeschöpft wurden. Ulrike, tut die Thüringer Landesregierung genug, um die Demokratie zu stärken, zu festigen und gegen solche Strukturen?
Ich würde es einfach gerne mal positiv formulieren. Ich glaube, die Leute werden am ehesten von Demokratie überzeugt, wenn der Staat funktioniert, wenn die Strukturen funktionieren, wenn es ein Verlassen können auf Strukturen gibt. Wir erleben, dass die Demonstration gegen rechts gegittert wird und dass die Querdenker ohne Masken durch die Stadt gehen dürfen, begleitet von Polizei, aber in gebührendem Abstand, mit Kerzen in der Hand. Dann fragen sich natürlich die Leute, hört mal zu, die tragen keine Masken, warum soll ich denn welche tragen? Das funktioniert doch alles nicht. Also brauche ich ja wohl nicht mehr am demokratischen Prozess durch Wahlen teilzunehmen, weil ja am Ende, ach, was bringt denn das? Wenn ich mich da schlecht benehme, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann funktioniert es doch noch viel besser. Dann muss ich mich nicht hinters Gitter stellen und demonstrieren, sondern dann kann ich ja ganz frei, unbehelligt durch die Straßen gehen. Ich glaube, dass wenn Institutionen und Strukturen einfach funktionieren, dann kann man sich da auch verlassen, wenn die Leute das Gefühl haben, wenn ich mich einbringen kann. Und das wirkt auch konkret. Wenn ich entscheiden kann, dass eben die Bäume nicht irgendwo am Stadtrand gepflanzt werden, sondern vor der Kaufhalle. Und wenn sich da eine demokratische Institution wie eine Partei oder eine Wählervereinigung oder irgendwer dafür engagiert, dann habe ich auch einen Antrieb, mich da einzubringen. Wenn das nicht funktioniert, wenn von vornherein klar ist, dass ich eh keine Mitsprache habe oder ich habe auch das Gefühl nicht, ich hätte Mitsprache, dann brauche ich das nicht. Und wenn ich dieses Verlassen können auf staatliche Institutionen oder auf staatliche Willensbildung nicht habe, dann funktioniert Demokratie von unten her auch nicht. Also es ist so ein sehr ineinander verzahnt sein. Und da erwarte ich einfach, dass Entscheidungsprozesse im Land und im Bund transparent gemacht werden und dass auch Fehler eingestanden werden, wenn sie so sind, dass es eben kein großes Rumlavieren gibt, sondern gesagt wird, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht, beim nächsten Mal mache ich es besser und ich würde gerne eure Meinung dazu hören, wie es besser gehen kann. Wir erleben gerade Politiker, die sich in sehr maßlosem Umfang die Taschen voll gemacht haben an den ach so verhassten Masken. Das hat der Demokratie vor Ort unglaublich geschadet. Ich glaube, darüber macht sich gar keine eine Vorstellung. Alle hassen diese Masken. Sie sind das Symbol dessen, was die Pandemie mit uns, mit unserer Gesellschaft, mit unseren Kindern macht. Einfach weil sie so sichtbar sind, weil sie so fühlbar sind. Und dass sich an diesem Symbol für die Einschränkungen Menschen bereichern, Politiker bereichern, gut bezahlte Politiker. Und das ist gerade in einem Land wie Thüringen, wo die Löhne eben nicht hoch sind, ganz prekär und ganz, ganz wichtig für die Menschen. Zu sehen, dass solche Politiker sich die Taschen vollhauen, das stößt auf kein Verständnis. Und dann wird es automatisch mit der Parteienlandschaft und mit denen da oben, die über die Parteien regieren, assoziiert. Und welchen Schaden dadurch angerichtet wird, das können wir im Moment noch gar nicht ermessen. Da braucht es jeden einzelnen Politiker mit Ethos, der sich da irgendwie rausnimmt. Und da brauchen wir Bekenntnisse für Demokratie und da brauchen wir Bekenntnisse zu den Menschen vor Ort. Sonst wird das alles nicht mehr funktionieren.
Ja, da brauchen wir aber nicht nur Bekenntnisse, sondern da bin ich mal wieder ganz...
Keine Lippenbekenntnisse. Nein, wir wollen... Ja. Butter bei die Fische, hast du vorhin gesagt.
Butter bei die Fische. Na klar, die Masken sind blöd. Ja, also, aber sie sind in vielen Bereichen notwendig, weil sie uns schützen, aber vor allen Dingen auch die Menschen um uns herum. Und wenn es dann so einen Bereicherungseffekt gibt, das ist wirklich verheerend. Du hast das gesagt. Und deswegen, glaube ich, braucht es ja nicht nur Bekenntnisse, sondern ich sage, es braucht klare Regeln und Gesetze. Also ich finde es nach wie vor ein unhaltbarer Zustand, dass Menschen wie ich, die hoch alimentiert werden, ihre Nebeneinkünfte nicht offenlegen müssen, sondern nur so vage Angaben machen müssen. Da kann man wirklich klar regeln im Gesetz, wer als Abgeordneter genug Zeit hat, noch Nebeneinkommen zu erzielen. Da hat die Öffentlichkeit ein Interesse dran, nochmal nachzuprüfen, ob er möglicherweise wirklich auch im Auftrag der Wählerinnen und Wähler seine Arbeitszeit ausfüllt oder möglicherweise andere Interessen verfolgt. Dasselbe natürlich bei so einem Anti-Lobby-Register, wie wir es in Thüringen ja zum Teil auch schon haben, mit dem Transparenzregister beim Landtag, das sichtbar wird, wer schreibt eigentlich an Gesetzen mit und wer wird beteiligt an Gesetzgebungsverfahren. Deswegen alles richtig, wir brauchen bloß mehr als Bekenntnisse, sondern da wirklich klare gesetzliche Regelungen, gibt es Vorschläge. Und ich finde, die CDU kann sich jetzt sehr leicht machen, ein Stück weit wieder klare Positionen zu beziehen und sich auch zu distanzieren von solchen Geschäftspraktiken, indem sie genau solchen gesetzlichen Regelungen, die auf dem Tisch liegen, jetzt endlich ihre Zustimmung gibt.
Ja, ich bin da an dieser Stelle, weil ja immer so viel von Extremismus die Rede ist und die Linke muss sich von Linksextremismus distanzieren. Ich bin dafür, dass die CDU sich mal von Kapitalextremismus distanziert und die FDP gleich mit. Okay,
kleiner
Seitenrande.
Tatsächlich muss man sich häufig genug, wenn man in der Linken engagiert ist, die Unterstellung gefallen lassen, dass man linksextrem wäre.
Jetzt ja, ganz genau.
Bin ich eher nicht linksextrem, denke ich immer, aber viele halten schon normal mittige Einstellungen heutzutage für ganz schön extrem, wenn man sagt, jeder in dieser Gesellschaft gehört dazu, solange er sich an unsere Regeln hält. Dann gilt man zum Teil schon als linksextrem. Da hat sich die Diskussion sehr, sehr verschoben. Das muss man auch mal klar feststellen.
Es ist vor allem ein politischer Kampfbegriff, ja schon seit vielen Jahren geworden, oder ist es schon etabliert, aber hat natürlich auch jetzt wieder als Kampfbegriff an Bedeutung gewonnen. Im Übrigen glaube ich, dass man das tatsächlich in Thüringen auch als Unterschied wahrnehmen kann zu anderen Landesregierungen oder Bundesregierungen, dass diese permanente Gleichsetzung sich nicht zumindest durch Äußerungen der politisch verantwortlichen Akteure zieht. In den Sicherheitsbehörden finden wir diese Gleichsetzung unter dem Begriff der Extremismustheorie immer noch fort. Aber ich glaube, es ist doch total vernünftig, in dieser Situation beispielsweise auch extrem einzugestehen oder einzustehen für den Schutz von Grundrechten, für den Schutz von Leben und Gesundheit oder auch extrem sich zu engagieren. Also insofern, klar, unser Petitum in dieser Frage, lasst uns über Inhalte reden, lasst uns über Werte reden und nicht über Begrifflichkeiten, die der Absicht der Denunziation folgen. Aber das ist durchaus etwas schwer, weil, glaube ich, viele auch mittlerweile in der Bevölkerung, aber auch in den Medien mit diesem Kampfbegriff auch ein Stück weit verfallen sind.
Jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab, obwohl das ein mega spannendes Thema ist, finde ich, weil für mich ist dann auch immer die Frage, wer definiert denn hier eigentlich Mitte und wo, wie weit links ist man denn und wie weit rechts ist das denn? Also ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, dass die CDU sagt, sie wäre in der Mitte, dass die SPD sagt, sie wäre in der Mitte. Was die Mitte ist, entscheidet ja im Endeffekt der Wähler. Und wenn wir uns anschauen, wer in den letzten, wie in den letzten Jahren in Thüringen gewählt wurde, dann sind wir ja eindeutig die Mitte, oder?
Naja, in unserem Namen als Partei kann man ja schon ablesen, dass wir vielleicht uns nicht unbedingt in der politischen Mitte bewegen. Aber ja, natürlich ist doch unser Ziel, dass die gesellschaftliche Breite, nämlich das, was wir mit linker Politik verbinden oder mit linken Werten verbinden, auch teilt. Und wenn das dann am Ende als Mitte definiert wird, linke Politikansätze wie Gerechtigkeit, ja, dann soll es mir recht sein. Ich glaube, dann haben wir alle was davon in dieser Gesellschaft.
Also ich glaube schon, dass wir in der politischen Mitte stehen und auch durchaus da sein sollten, in Thüringen auch angekommen sind, Gott sei Dank. Denn die stinknormale Familie mit den stinknormalen Problemen, die jeder Einzelne vor seiner Haustür hat, die kann sich und sollte sich mit unseren politischen Forderungen identifizieren können. Sonst haben wir irgendwas falsch gemacht. Also alle die wir hier treffen, auf der Straße treffen, im Kindergarten treffen, in der Schule treffen, die wollen wir ja erreichen und denen wollen wir ja gerne ein Angebot machen, in dem sie sich wiederfinden. Und das ist, für mich ist es schon Mitte, das muss ich mal ganz klar sagen.
Wobei wir ja auch eher den Blick dann nach unten haben, ne? Also wir wollen ja auch die Leute, es gehört ja auch zu einem demokratischen Prozess, dass wir genau die Leute nämlich auch wieder mit einbinden, die gar nicht die Möglichkeiten haben, sich so stark an demokratischen Prozessen zu beteiligen, die, sei es aus finanzieller Sicht oder aus anderen Möglichkeiten oder auch Nicht-Möglichkeiten, nicht mit eingebunden werden in dieser Demokratie, nämlich außen vor gelassen werden und die auch allzu gerne vergessen werden. Kommen wir zu einem Punkt, den ich an dieser Stelle, ich weiß, Steffen, aber vielleicht kriegst du das unter dem Punkt noch unter, den ich jetzt noch machen wollen würde. Und zwar, Ulrike, du hast ja vorhin gesagt, es gibt genug Leute, die das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, die nicht das Gefühl haben, mitentscheiden zu können. Und ein Teil, was auch in den letzten Jahren immer wieder hochgekommen ist, wofür sich auch die Linke eingesetzt hat, ist natürlich das Volksbegehren. Das heißt, mehr Demokratie durch mehr Volksabstimmungen. Das Internet bietet da sicherlich auch eine größere Möglichkeit. Mittlerweile nun sind durch das Internet auch viel, viel mehr Leute zu extremen Experten geworden. Früher waren es nur die
die sind jetzt alle Virologen.
Richtig, genau. Heute sind es alle 82 Millionen Virologen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch etwas, was Demokratie stärken kann, oder?
Ja, natürlich kann direkte Demokratie wie Volksbegehren auch das ganze System stärken. Jede Form, in der Menschen das Gefühl haben, tatsächlich etwas bewegen zu können. Politik funktioniert nur dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas durch meine Stimme bewegen, egal ob das im Volksbegehren oder in der Wahl ist. Jedes Kind, was im Kindergarten, wir haben ja jetzt dieses oder hatten die Änderung im Kita-G, dass die Demokratie selbst bei unseren Allerkleinsten erlernt werden kann, die ihre Gruppensprecher wählen und die tatsächlich in der Einrichtung Mitsprache haben sollen, um genau unser System zu stützen und zu erlernen. Ganz klein schon, wie es funktionieren kann. Aber diese Erfahrung darf sich eben im Laufe eines Lebens auch nicht verlieren. Ich darf nicht als Kind das Gefühl haben, ich darf meinen Muckelstein abgeben und die Gruppensprecherin wählen oder die Vertrauenserzieherin wählen. Und wenn ich dann erstmal mit 16 oder mit 18 tatsächlich die Wahl habe, das Kreuz machen darf auf einem Wahlschein, dann habe ich schon das Gefühl, ach, das bringt doch eh nichts. Und das darf nicht der Fall sein. Und da sind Volksbegehren und auf konkrete Fragen, konkrete Projekte bezogene Abstimmungen natürlich ein ganz tolles Mittel. Dann weiß ich ganz genau, wofür habe ich denn gestimmt und wogegen habe ich denn gestimmt. Das muss in einer Demokratie immer wieder erlebbar werden. Was kann ich bewegen?
Wichtig ist ja bei solchen Fragen ja nicht nur der reine Akt der Entscheidung, also das Volksbegehren zu unterschreiben oder dann beim Volksentscheid sein Kreuzchen zu machen, sondern der Diskussionsprozess vorher. Wir haben natürlich auch direktdemokratische Entscheidungen in Europa erlebt, die von oben aufdoktroyiert worden sind, weil politisch Verantwortliche in Regierungen ein Ziel hatten und im Prinzip zur Unterstützung dann das Volk befragten, um da eine Legitimation herauszuholen. So ist der Brexit entstanden. Prinzip und so ist auch eine Volksabstimmung, ein Volksentscheid in Ungarn entstanden zur Aufnahme von Geflüchteten. Und ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck direkter Demokratie, einfach praktisch was vorzulegen, das Volk soll entscheiden, sondern direkte Demokratie heißt, dass Initiativen möglich sind außerhalb der Parlamente, in Richtung Parlament, aber auch in Richtung Volksbegehren und Volksentscheid. Und dass natürlich dann auch ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess durch die Akteure stattfindet, nämlich die ein Interesse verfolgen, dann in die Diskussion gehen, in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird und dann am Ende gemeinsam ja eine Entscheidung getroffen wird. Das wird Parlamente nicht ersetzen, aber es kann auf alle Fälle die Demokratie ungemein bereichern und auch Entscheidungen, nämlich außerhalb der Parlamente verlagern, die dort nicht zwingend zu treffen sind. Also ich glaube, das ist ein ganz interessanter Ansatz und wir sollten den weiterdenken. Und es gibt ja auch gerade eine Initiative, auch am Landtag, wie wir das nochmal stärken. Und ich finde, da sind wir auch, weil es um Regierungsverantwortung geht und Demokratie in den letzten Jahren sehr große Schritte gegangen. Wir haben, wenn nicht vielleicht das, aber doch eines der modernsten Mitbestimmungsgesetze auf kommunaler Ebene in Sachen direkter Demokratie. Und wir haben das Wahlalter in Thüringen abgesetzt für Kommunalwahlen auf 16 Jahre. Bei der Landtagswahl scheitern wir an der CDU, weil wir die Zweidrittelmehrheit hier brauchen. Und wir diskutieren auch noch eine weitere Absenkung von Hürden für Anträge an das Landesparlament oder auch für Volksbegehren auf Landesebene. Also da ist auch noch viel Luft nach oben in Thüringen möglich. Und ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen, nicht nur um die Instrumentarien, sondern auch über die Funktion direkter Demokratie und ihre Wirkung in der Gesellschaft. Und jetzt will ich aber meinen Satz noch sagen, wir haben vorhin, weil es mir wirklich wichtig ist, das zu ergänzen, wir haben viel über rechts gesprochen, wir haben dann über links gesprochen und wir haben über unten gesprochen. Und linke Politik, und das ist, verstehe ich auch in Sachen Demokratie, weil Gerechtigkeit heißt nämlich auch allen Menschen gleichermaßen den Zugang zu sozialen Ressourcen, aber auch zu politischen Ressourcen, also zu Mitentscheidungsmöglichkeiten zu öffnen. Linke Politik muss auch immer nach oben schauen. Weil gleiche Rechte oder den gleichen Zugang zu Ressourcen heißt nämlich, dass man den Leuten, die nämlich einer Vielzahl von Menschen den Ressourcenzugang verhindern, weil sie selber sich an diesen Ressourcen überdurchschnittlich bereichern, denen auch ein Stück weit ihres Ressourcenzugangs abzuschneiden und zu nehmen. Wir nennen das Umverteilung. Und ich glaube, das muss man auch bei direkter Demokratie ein Stück weit nachdenken. Direkte Demokratie ist auch ein Stück weit Umverteilung von Macht und Entscheidungsmacht in der Gesellschaft.
Ja, wir nennen es Umverteilung. Man kann es aber auch weiterführende Demokratisierung der Gesellschaft nennen. Das klingt vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ich würde es jetzt einfach mal Beteiligung nennen. Einfach eine Beteiligung all der Menschen, die hier leben.
Jetzt bin ich Mitglied einer sozialistischen Partei. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht schon mal eine kluge Beschreibung für Sozialismus, die natürlich niemals abschließend ist, weil sich genau so darstellt, dass man sagt, man hat Werte und die versucht man gemeinsam zu entwickeln. Und was dann als Gesellschaft am Ende rauskommt, das ist das, was wir vielleicht auch als sozialistische Idee beschreiben.
Und jetzt haben wir das Ganze aufgedröselt, ohne einmal das Wort Produktionsmittel in den Mund zu nehmen. Nicht schlecht, oder?
Aber natürlich, der Hauptwiderspruch zwischen dem Eigentum und Kapital und Produktionsmitteln, der ist natürlich immer noch.
Das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich auch nicht ändern.
Ich glaube, wenn wir zu viel Theorie machen, dann verlieren wir die Menschen.
Deswegen machen wir es auch ganz zum Schluss. Okay, ich würde sagen, wir sind ans Ende. Das war eine sehr, sehr schöne und spannende Unterhaltung. Das war sehr schön, zwei unterschiedliche Stimmen gehört zu haben. Einmal eher aus dem kommunalen, aus dem Basisbereich. Vielen Dank, Ulrike. Und einmal aus dem, du hast ja gesagt, du bist nicht in der Regierung, damit hast du ja recht, aber aus dem Parlament, aus dem parlamentarischen Bereich. Vielen Dank, Steffen. Und genauso soll es auch weitergehen. Wir werden ab jetzt jeden Monat einmal diesen Podcast einspielen und euch zur Verfügung stellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann verteilt es doch bitte weiter, sagt es weiter, reicht auch gerne Vorschläge ein. Ihr könnt mit uns natürlich über die sozialen Medien diskutieren. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten erreicht ihr natürlich die Linke überall in ganz Thüringen. Und wir freuen uns, wenn ihr euch selber engagiert, wenn ihr zu uns kommt und mit uns zusammen streitet. In diesem Sinne, vielen Dank, Steffen.
Gerne.
Vielen Dank, Ulrike.
Sehr gern.
Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao.